19. Juli 2026. Wir denken einfach mal schon ein bisschen in die Zukunft voraus und denken uns in die Nähe von New York ins MetLife Stadium, wo das WM-Finale gespielt wird. Natürlich spielt Deutschland mit, ist ja klar, keine Frage. Wir sind Teil vom Finale und es geht schon aufs Ende zu von diesem Spiel. Die Einwechselspieler machen sich gerade bereit. Bundestrainer Julian Nagelsmann überlegt sich, wen er so noch bringen kann, kurz vor Ende von dem Spiel. Da wird's auch auf der Tribüne oben ein bisschen unruhig. Vor allem eine wird ein bisschen nervös. Lena. Lena ist die Freundin von Julian Nagelsmann. Und sie schreibt einen kleinen Zettel und den lässt sie dem Julian Nagelsmann bringen. Und der guckt ihn an, den Zettel, und macht ihn auf. Und da drauf steht, Julian, lass es mit der Einwechslung von Musiala lieber bleiben. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Was denkt ihr? Wird er ihn einwechseln oder wird er ihn nicht einwechseln? Weiß man nicht so richtig, gell? Ich denke, ganz egal, ob er ihn einwechselt oder ob er ihn nicht einwechselt, das wäre die Szene, über die am nächsten Tag alle berichten würden. Und dieser Zettel, der würde auf jeder Titelseite abgedruckt werden, weil es natürlich spannend wäre. Die Frage, darf man das? Darf eine, nur weil sie jetzt irgendwie näheren Bezug hat zu dem Bundestrainer, so Einfluss nehmen aufs Spiel? Also ist das erlaubt? Ja, kann man das überhaupt wagen? Krasse Szene. Okay, ist ja auch nur ausgedacht. Noch so eine Vorstellung. Wird schon ein bisschen realistischer. Jetzt denken wir uns mal in den Presseraum des Weißen Hauses. Vorne steht der US-Präsident, umrahmt von seiner Regierungsmannschaft, und er sagt wieder irgendwas Dramatisches, was er noch so macht, wie noch nie es einer gemacht hat und so weiter. Wie ihn auch in diesem Moment eine Handy-Nachricht erreicht, und er schaut auf sein Handy und er schreibt Melania, Donald, lasst es. Tut es lieber nicht, was ihr davor habt, das geht nicht gut aus. Was denkt ihr? Lenkt er ein oder lenkt er nicht ein? Okay, er tut's nicht, sagen die meisten. Manche denken vielleicht, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Melania mal ihren Einfluss geltend macht. Ja, in dem Fall hoffen vielleicht sogar manche drauf, dass doch jemand, der irgendwie einen direkten Zugang hat, da mal ein bisschen die Chance nutzt. Ja, wenn man schon einen Einfluss geltend machen kann, könnte die Melania doch mal machen. Wie auch immer, ich weiß nicht, ob Melania sich das schon mal überlegt hat oder was, ob sie das vielleicht schon mal gemacht hat, wer weiß, keine Ahnung. Noch eine dritte ähnliche Situation, diesmal gar nicht ausgedacht, sondern eine, die wir in der Bibel finden. Sie hat eine schwere Nacht hinter sich, sie wacht schweißgebadet auf, sie ist völlig fertig von dem, was sie da heute Nacht erlebt hat, denn sie hat einen schweren Traum hinter sich und der war wirklich heftig. Sie zittert noch. Zum Glück ist der Traum vorbei, aber die Nachwirkungen bleiben natürlich. Sie zittert am ganzen Körper. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr schlecht geschlafen habt. Manche haben ja heute nicht so gut geschlafen, haben ja vorher gesagt, haben sich da gemeldet. Das bleibt noch irgendwie, das schleppt man mit in den Tag und so ist bei ihr auch. Sie nimmt es mit und ihr Puls wird nur ganz langsam wieder ruhiger. Die Unruhe ist geblieben. Claudia Procula hat einen harten Morgen. Aber nicht nur für sie beginnt dieser Tag turbulent. Auch ihr Mann Pontius Pilatus ist schon länger wach. Der Hohepriester hat ihn heute schon früh rufen lassen, denn in dieser Nacht haben die Tempelwachen Jesus verhaftet. Und jetzt bringen sie ihn als Gefangenen in den Hof zum Pilatus und er soll dort sein Urteil über ihn sprechen. Und man hört schon, wie es draußen laut wird. Da sind viele Leute in diesem Hof der Residenz. Sie rufen alle und sie fordern alle die Verurteilung von Jesus. Da wird geschrien, da wird Gestimmung gemacht gegen den Rabbi in den Ketten, da wird sein Tod gefordert. Für Claudia drinnen ist es schwer, mit anzuhören, was da draußen gerufen wird. Es zerreißt sie fast und sie überlegt sich, sie muss doch jetzt was sagen. Sie kann doch jetzt nicht länger schweigen. Es zerreißt sie fast. Obwohl sie eigentlich nichts sagen darf, obwohl sie eigentlich keine Stimme ist in diesem Prozess, entscheidet sie, dass sie ihrem Mann eine Nachricht bringen lässt. Und davon lesen wir im Matthäus-Evangelium. Es ist nur ein einziger Vers und der kommt nur in einem Evangelium vor. In Matthäus 27, Vers 19, da steht: Als er, Pilatus, auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Das, liebe Gemeinde, ist der Vers, den wir heute in den Blick nehmen. Es ist an diesem lauten, turbulenten Morgen, wo das Geschrei vom Hof der Residenz ins Haus hineindringt, fast schon ein stiller Moment. Die Botschaft von der Frau aus dem Hintergrund erreicht den Pilatus ein bisschen wie eine Stimme des Gewissens. Vor ihm stehen die ganzen religiösen Führer, die angestachelt Verärgerten, die Einfluss auf ihn nehmen wollen, indem sie schreien und rufen und den Tod von Jesus fordern. Und er soll das entscheiden, so wie sie es wollen. Das bedeutet, er soll sein Todesurteil aussprechen. Und mitten in diesen Brüllen dringt jetzt die Nachricht von seiner Frau zu ihm durch. Und sie will auch Einfluss geltend machen auf ihn, natürlich. Sie ist nah dran an ihm und obwohl sie in diesem Prozess eigentlich keine Stimme ist, nichts zu sagen hat, versucht sie trotzdem, ihm etwas mitzugeben. Es war bis ein paar Jahre zuvor, war es noch gar nicht erlaubt, dass die römischen Statthalter, wenn die von Rom irgendwo hingeschickt worden sind, dass sie ihre Frau dorthin mitgenommen haben. Es war erst, dieses Verbot ist erst einige Jahre vorher aufgehoben worden und so hat der Pilatus seine Frau Claudia mitgenommen an diesen Ort nach Jerusalem und jetzt meldet sie sich in diesem Morgen. Sie traut sich, ihm eine Nachricht zu schicken. Das ist ganz schön mutig. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei der Esther, von der wir vorher gehört haben, die sich auch traut, vor den König zu treten, weil sie eben die ist, die für ihr Volk eintreten kann, weil sie eben die Nähe zum König hat. Für die Esther ist es sogar noch gefährlicher, weil da ist es lebensgefährlich. Der König könnte sie einfach so töten lassen, wenn sie sich da unangemeldet oder ungerechtfertigt vor ihm auftritt. Aber er lässt ja Gnade walten. Claudia ist auch mutig und schickt eine Nachricht an den Pilatus. Es ist kein langer Text, was sie ihm sagen lässt. Es ist eigentlich nur ein Ratschlag und eine Begründung dafür, warum sie ihm diesen Ratschlag gibt. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Ich möchte uns zwei Gedanken dazu mitgeben, die vielleicht für uns auch fruchtbar werden können oder für uns wertvoll sein können. Es ist in diesem Vers ja bemerkenswert, dass die Claudia nicht spricht von habe nichts zu schaffen mit diesem Rabbiner oder mit diesem Nazarener oder so, wie man ihn sonst so genannt hat, mit dem Mann aus Galiläa, sondern sie spricht von dem Gerechten. Das bedeutet was, dass die Claudia das sagt. Das müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Und das ist mein erster Punkt von den beiden, die ich euch heute mitgebe. Claudia sagt, Jesus ist der Gerechte. Er ist nicht nur ein Unschuldiger. Das hätte sie dem Pilatus auch gar nicht sagen müssen, denn der hat ja schon versucht herauszufinden, ob Unrecht zu finden ist an dem, was Jesus gesagt oder getan hat. Er hat ihn dann schon verhört an diesem Morgen. Er hat ihn auch schon zum Herodes geschickt und beide haben sie nichts gefunden. Deshalb ist er eigentlich unschuldig. Das wusste der Pilatus schon. Er sagt es ja dann auch immer wieder in diesem Prozess, als er zu den Juden vor die Juden tritt und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Im Lukas-Evangelium sagt er es dreimal, ich finde keine Schuld an ihm. Also, dass Jesus unschuldig ist, das weiß der Pilatus schon von seinen eigenen Recherchen. Aber es geht hier nicht darum, ob jemand dem römischen Gesetz entspricht, ob jemand eine weiße Weste hat, ob jemand sich ordentlich verhalten hat oder moralisch perfekt ist. Es geht bei diesem Gerechten nochmal um was mehr. Jesus ist der Gerechte, sagt Claudia. Und sie sagt es interessanterweise genau in dem Moment, so sagt es ja dieser Vers, als der Pilatus sich auf den Richterstuhl setzt. Bema nennt man diesen Stuhl, das ist der Stuhl, der da steht in der Residenz. Und wenn man auf den Richterstuhl sitzt, dann war klar, jetzt wird das Urteil gesprochen. Jetzt wird der Richterspruch verkündet. Unser Predigtvers, der beschreibt es ausdrücklich, dass der Pilatus schon auf diesem Richterstuhl sitzt, als ihn die Nachricht erreicht. Und das ist entscheidend, denn Pilatus sitzt jetzt in der Stelle, wo er über Jesus urteilen soll, wo er sich zum Richter macht über den Sohn Gottes, der da in Ketten vor ihm steht. Diese Szene an sich ist eigentlich was Unmögliches. Eigentlich geht es nicht, dass ein Mensch richtet über Gott. Eigentlich, das ist nicht richtig. Eigentlich ist der da vor ihm steht, der da in Ketten vor ihm steht, das ist der eigentliche Richter. Und er, der da auf dem Richterstuhl sitzt, ist ein schuldiger Mensch. Und jetzt dreht sich hier das genau rum. Da setzt sich einer auf den Richterstuhl, um über Gott zu urteilen. Das zeigt eigentlich schon die Perversion von den Mächten dieser Welt, dass man sich anmaßt, sogar über Gott ein Urteil zu fällen. Ist eigentlich genau verdreht. Und genau in diesem Moment, wo er sich zum Richter macht, da sagt die Claudia zu ihm, der da vorne steht, ist der Gerechte. Er ist der, der eigentlich der Richter ist. Das hört er. Er hört es sehr wohl, der Pilatus von der einen Seite, was die Claudia ihm sagt, dass Jesus der Gerechte sei. Auf der anderen Seite stehen aber auch die anderen im Hof, die da rufen. Vielleicht war es so ähnlich, ich weiß nicht genau, man kann sich das auch anders vorstellen. Auf jeden Fall hört er das Geschrei von den Juden, die da rufen und die sich schon längst selber zum Richter über den Gottessohn gemacht haben. Die haben ihr Urteil nämlich schon längst gefällt. Für die ist schon lang klar, Jesus, der da sagt, er sei der Sohn Gottes, das ist nicht recht, was der sagt oder was er tut. Der ist ungerecht, weil er sich nämlich nicht an die Regeln des Sabbats gehalten hat. Er ist ungerecht, weil er gemeint hat, man müsse nicht fasten, während er da ist. Er ist ungerecht, weil er dem Verständnis von dem religiösen Gesetz nicht entspricht, wie sie das als die religiösen Führer vorgeben. Vielleicht sagen sie auch, er ist ungerecht, weil er sie kritisiert hat. Wenn sie ganz ehrlich wären, wäre das wahrscheinlich, spielt das bestimmt auch eine Rolle. Oder weil sie ihn einfach für unrecht halten wollen. Sie haben das, was Gott mit seinem Gesetz geben möchte, völlig aus dem Blick verloren. Sie haben das Gesetz des Mose als Machtinstrument missbraucht, für sich selber, für ihre eigene Gunsten. Und so schreien sie jetzt dem Pilatus von der anderen Seite zu, dass er durch sein Urteilen fällen müsse, ein Todesurteil über Jesus verhängen solle. Ist ja schon verrückt und eigentlich schlimm, dass es gerade die religiösen Führer sind, die sich zum Richter über Gott aufgeschwungen haben, die, die ihn eigentlich kennen sollten. Und es ist noch verrückter, wenn man sich mal überlegt, an welchem Tag das Ganze passiert. Sie rufen nämlich das alles an dem Tag, an dem sie sich für das Passafest vorbereiten, an dem sie die Lämmer schlachten, möglichst makellose Lämmer natürlich, um das Blut dann vor Gott zu bringen und um damit um Gnade bei Gott zu bitten, dass sie gerecht dastehen. Sie wissen eigentlich ganz genau schon durch das Passa-Ritual, dass sie ungerecht sind und dass sie bei Gott um Gerechtigkeit bitten müssten. Und in diesem Tag machen sie sich selber morgens zum Richter über Gott. Ist eigentlich völlig schräg. Bevor sie die Lämmer schlachten, das Blut für sich dafür hernehmen, stellen sie einen blutenden Gottessohn vor den Pilatus und verlangen, dass er ihn aburteilt. Demgegenüber steht einzig und allein das leise Bekenntnis von der Claudia, dieser Satz, Jesus ist der Gerechte, deshalb urteile nicht über ihn. Liebe Gemeinde, diese Frage gebe ich uns mal mit heute. Ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht? Auch uns flüstert ja Claudia diesen Satz zu. Es ist der Gerechte. Und wir hören das ja immer wieder auch in anderen Versen in der Bibel. Wir hören das vielleicht auch in Predigten. Wir glauben das, wir wollen das glauben und wir wollen es auch verstehen, dass Jesus der Gerechte ist. Daran halten wir fest. Und das singen wir auch in Liedern übrigens. Wir haben es gerade vorher gesungen. Du bist heilig und gerecht. Haben wir gerade miteinander gesungen. Und im Psalm 25 haben wir vorher miteinander gebetet. Der Herr ist gut und gerecht. Auch da, der Herr ist gerecht. Wir haben es schon gemeinsam bekannt, schon in diesem Gottesdienst, mehrfach. Das ist der Satz, den wir anhören, den wir im Ohr haben, zumindest im Gottesdienst. Und dann gehen wir aber raus und die Welt und unser Leben ruft uns in so vielen Dingen zu, dass doch Gott eigentlich ungerecht sein müsste. Also da gibt es doch so viel an Ungerechtem in dieser Welt. Warum sind die einen bettelarm, während die anderen steinreich sind? Also das kann man nicht erklären, das ist ja ungerecht. Warum leben manche in Ländern, wo Krieg geführt wird, den sie selber gar nicht angezettelt haben, aber sie müssen halt darunter leiden? Ist doch ungerecht. Warum gibt es die einen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil ihre Häuser zerbombt werden und andere leben in Sicherheit? Ist doch ungerecht. Oder bei den Klimaveränderungen, warum sind es ausgerechnet die, die es am härtesten trifft, die am wenigsten dafür können, die es am wenigsten verursacht haben? Ist das gerecht? Vielleicht auch im persönlichen Leben, da ist uns vielleicht manchmal noch näher. Warum werden die einen Menschen krank, immer wieder krank, andere überhaupt gar nicht, anderen geht's gut? Warum werden manche geheilt von ihrer Krankheit und andere werden nicht geheilt? Warum sterben manche für unsere Vorstellung viel zu früh? Warum müssen Kinder überhaupt krank werden oder um ihr Leben fürchten? Ist das gerecht? Oder so Fragen wie, warum haben die einen scheinbar Glück in ihrem Leben und alles geht irgendwie ganz leicht und es wird alles irgendwie so, wie man sich's wünscht und andere haben es schwer und ein Traum wird nach dem anderen platzt und irgendwie klappt irgendwie nichts richtig. Ist das gerecht? Manche verlieren ihren Job, weil die Chefs andere Entscheidungen getroffen haben und die Mitarbeiter müssen es jetzt ausbaden. Ist auch nicht gerecht. Es gibt so viel, was ungerecht ist. Man könnte diese Liste noch endlos lang fortsetzen. Und so ruft uns die Welt und auch das, was wir jeden Tag so erleben, auch vielleicht auch ganz persönlich erfahren, ruft uns zu, dass doch so viel ungerecht ist. Und diese Rufe, die klagen auch Gott an. Denn aus dem, was wir als ungerecht erleben, da sind wir versucht, ganz schnell abzuleiten, naja, wenn es diese Ungerechtigkeit gibt und wenn Gott sie zumindest zulässt, also mag es sein, er ist nicht verantwortlich, aber er lässt sie ja doch zu, wie kann es dann noch einen gerechten Gott geben? Das ist so ein bisschen die Frage, die man mit dem Fachbegriff Theodizee bezeichnet. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Theodizee heißt einfach die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts vom Unrecht im eigenen Leben oder in der eigenen Welt. Man setzt quasi Gott auf die Anklagebank und macht sich zum Richter, wenn man ein Urteil über ihn fällt und sagt, also es kann doch keinen gerechten Gott geben angesichts von der Ungerechtigkeit, die man so erlebt. Passiert im Grunde ganz Ähnliches wie an diesem Morgen im Hof von Pilatus. Da, wo wir Ungleichheit erleben, da, wo wir uns vielleicht selber auch ungerecht behandelt fühlen, da geht die Forderung ganz schnell auch an Gott, von dem wir erwarten, dass er ein gerechter Gott sein müsste. Dass er doch für Gleichheit sorgen müsste oder bestenfalls uns das gibt, was wir erwarten von ihm, was wir von ihm wollen. Und wenn er es dann nicht tut, dann muss man damit erstmal umgehen. Das ist eine ganz schöne Aufgabe. Also ich finde, man selber kommt da auch nicht so leicht raus. Ich habe vor knapp 3 Wochen, ist ein guter Freund von mir, Pfarrerskollege in meiner Heimatgemeinde, mit 48 Jahren Krebs gestorben. Da frage ich Gott schon auch, das ist doch nicht gerecht. Wäre es nicht anders gegangen? Das hättest du doch anders machen können. Was siehst du da für eine Logik dahinter? Kann ich nicht nachvollziehen. Und man merkt, wie schnell man an dieser Frage ist, ist Gott ungerecht? Ganz, ganz schnell passiert es. Umso wichtiger ist dieser Satz von der Claudia, der uns genau in diesem Gedanken eben auch erreicht. Jesus ist der Gerechte. Vielleicht können wir von diesem Satz mal eine Sache mitnehmen, dass wenn uns das Leben zuruft, dass Gott doch ungerecht sein müsste und wenn wir das immer wieder hören und wenn man uns das immer wieder ins Ohr ruft, vielleicht sogar laut schreiend ins Ohr setzt, dass wir dann auf diese leise Stimme hören, wie die von der Claudia, die uns sagt, Gott ist der Gerechte. Trotzdem, trotz allem und in allem ist er der Gerechte. Das müssen wir festhalten, auch gegen Anschein und auch gegen das Empfinden. Seine Gerechtigkeit ist nicht das, dass er alles gleich macht. Seine Gerechtigkeit ist auch nicht das, dass er uns alles gibt, was wir uns wünschen und nicht mal das, was wir von ihm erwarten. Wenn das unser Maßstab wäre an Gott, dass er, wenn er gerecht sein muss, dass er uns das dann geben müsste, dann werden wir von Gott enttäuscht werden. Das tut er nämlich nicht. Und trotzdem ist er gerecht, weil er uns das gibt, was wir letztlich brauchen. Wir haben vorher im Psalm 25 gebetet, der Herr ist gut und gerecht, und dann ging es weiter. Darum weist er den Sündern den Weg. Gott ist gerecht und weist den Sündern den Weg. Er weist jetzt den Sündern aber nicht so den Weg, dass er sagt, ihr müsst das und das und das und das tun, um selber auch gerecht zu werden, um euch die Gerechtigkeit zu erarbeiten, sondern er tut selber das, was es braucht, dass wir gerecht werden. So weist er den Sündern den Weg. Jesus ist gerade darin der Gerechte, dass er sich eben zu denen stellt, die Unrecht ertragen müssen. Jesus ist der Gerechte, indem er die nicht allein lässt, die Ungerechtigkeit ausgeliefert sind. Jesus ist der Gerechte, weil er Gerechtigkeit schafft, indem er sich den Sündern ausliefert, indem er ein Urteil über sich fällen lässt von denen, die es eigentlich gar nicht könnten, denen es gar nicht zustehen würde, ein Urteil über ihn zu sprechen. Und trotzdem stellt er sich deren Urteil. Jesus ist der Gerechte, weil er das Urteil auf sich nimmt, das eigentlich uns treffen müsste. Jesus ist der Gerechte, weil er das Gesetz erfüllt, das wir überhaupt nicht erfüllen könnten, weil wir es nicht hinkriegen würden. Es ist seine Gerechtigkeit, die uns vor Gott treten lässt. Im Grunde ist das, was Jesus am Kreuz tut und auch in dieser ganzen Passion, das ist im Grunde das, er schenkt uns damit das, dass wir das erleben dürfen, was die Esther erlebt hat. Die Esther ist vor den König getreten und sie wusste nicht, wie geht es aus. Aber als der König sein Zepter ausgestreckt hat, hat er ihr gezeigt, ja, sie hat Gnade vor ihm gefunden. Sie ist gerecht, sie darf vor ihm treten. Sie darf sogar ganz nah zu ihm hinkommen, sie darf das Zepter sogar berühren. Das war diese Geste, diese Gerechtigkeit anzunehmen, diese Gnade anzunehmen. Und genau das ist das, was Jesus uns schenkt, dass Gott sein Zepter uns hinausstreckt und dass wir wissen dürfen, wir sind gerecht. Aber nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil es Jesus uns schenkt, weil er das getan hat, was nötig ist, dass wir gerecht vor Gott treten dürfen. Der Sohn Gottes, der steht nicht unter dem Gesetz eigentlich. Er steht eigentlich über dem Gesetz. Aber er stellt sich freiwillig unter das Gesetz, unter das Urteil der Menschen, dass wir uns unter ihn stellen können. Hinein in den Schatten der Gerechtigkeit, die er schenkt. Das ist es, was ihn zum Gerechten macht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir daran festhalten, dass er der Gerechte ist. Und eben nicht erst dann, wenn er unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit entspricht, sondern weil er uns das gibt, was wir brauchen, um gerecht zu sein. Claudias Wort, finde ich, trifft einen ganz entscheidenden Punkt. Und zwar für jeden, ganz besonders, der drauf und dran ist, ein Urteil über Gott zu fällen. Ist gut, wenn man so jemand hat wie die Claudia, der im entscheidenden Moment einem so einen Rat gibt. Ist gut, wenn man jemand hat, der so mutig ist, dass er einem sowas sagt oder einen daran erinnert, was man tun soll oder besser nicht tun soll. Vielleicht hast du auch so jemanden, wo du sagst, ich habe deinen Ratgeber, wenn der mir das sagt, dann höre ich da auf jeden Fall drauf. Ist was ganz, ganz Wertvolles. Oder vielleicht bist du auch für andere so jemand wie die Claudia, der sagt, wenn ich sehe, der läuft da in was rein, das nicht gut für ihn ist, oder vielleicht sogar der urteilt über Gott, dann sage ich ihm doch das, was wichtig ist, dass er dieses Urteil nicht fällt. Claudia hat es gemacht. Sie schickt ihre Nachricht an den Pilatus. Sie sagt, hab du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Und Pilatus, interessanterweise, 5 Verse später wird erzählt, dass er seine Hände in Unschuld wäscht. Das kennt ihr alle, diese Szene. Er lässt sich diese Schüssel bringen, Wasser, und öffentlich sichtbar sagt er, ich wasche meine Hände in Unschuld und will damit zeigen, ich will eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was mit dem Schicksal des Jesus jetzt weiter betrifft. Im Grunde genau das, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Das will er im Grunde zeigen mit dieser Geste, dass er nichts damit zu schaffen hat. Nur dann gibt er Jesus trotzdem den Juden, dass sie ihn kreuzigen. Claudias Warnung ist wohl angekommen, er hat sie wohl gehört. Ob sie einen Ausschlag dafür gegeben hat, dass er seine Hände in Unschuld wäscht, weiß man gar nicht, aber könnte ja zumindest sein. Ich finde, die Verbindung ist ja schon relativ nahe. Trotzdem gibt er Jesus ans Kreuz. Und wie muss es eigentlich für die Claudia sein, als sie ihren Mann auf dem Richterstuhl sitzen sieht und ihn dieses Urteil fällen hört? Jetzt hat sie ihn doch schon gewarnt. Jetzt hat sie ihm doch schon diese Nachricht gegeben, hat ihn hingewiesen auf die Gerechtigkeit von dem, der da vor ihm steht. Und trotzdem muss sie mit anhören, dass er jetzt ans Kreuz geschickt wird. Ich stelle mir vor, dass es für sie hart war, schwer war, das zu hören, wie der Pilatus dieses Urteil fällt. Manchmal frage ich mich, ob es für uns auch so hart ist, wenn wir hören, wie andere über Gott urteilen, wenn andere ihr persönliches Urteil über Gott fällen und sagen, naja, wenn er das und das und das nicht tut, dann gibt es keinen gerechten Gott für mich. Ob uns das überhaupt noch so schmerzt oder ob uns das fast schon egal ist. Eigentlich wäre es gut, wenn es uns auch schmerzt, weil es wirklich dramatisch ist, wenn jemand so über Gott urteilt. Also er ist der Gerechte, das ist das eine, was ich festhalten will, ganz unbedingt festhalten will. Und dann noch das Zweite, denn das Claudia hat eine Ahnung vom Leiden. Nicht erst in diesem Moment, als der Pilatus sein Urteil spricht, sondern auch aus dieser Nacht. Sie sagt, ja, ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Es war eine lange Nacht des Leidens für die Claudia und die gleiche Nacht war auch eine lange Nacht des Leidens für Jesus. Es ist nämlich genau die Nacht, in der er von Judas verraten worden ist. Es ist genau die Nacht, in der er gefangen genommen worden ist. Es ist die Nacht, in der die Jünger alle weggelaufen sind, in der Petrus ihn 3-mal verleugnet hat. Es ist die Nacht, in der Jesus gefoltert worden ist und gegeißelt worden ist, geschlagen und verspottet worden ist. Es ist auch für ihn eine Nacht des Leidens gewesen. Quasi zeitgleich, wie Jesus leidet, leidet die Claudia an ihrem Traum. Und offenbar hat es auch was miteinander zu tun. Denn sie sagt ja, ich habe viel erlitten im Traum um seinetwillen. Also wegen ihm, wegen Jesus hat sie viel erlitten. Nicht nur wegen irgendwas, was ihr selber jetzt nicht gut getan hat, sondern wegen ihm, um seinetwillen. Vielleicht hat sie in dieser Nacht etwas davon gespürt, wie es dem Vater im Himmel das Herz zerreißen muss, wenn er mit ansieht, was mit seinem Sohn da passiert. Vielleicht. Vielleicht hat sie auch etwas davon gespürt, wo der Weg sie hinführt, wenn der Pilatus jetzt dieses Urteil fällt und sich zum Richter macht über Gott, dass es nicht gut ausgehen kann, wenn man sich zum Richter über Gott macht. Vielleicht hat sie auch das gemerkt in ihrem Traum. Wir wissen leider gar nicht, was sie geträumt hat. Das wird nirgends beschrieben. Also das ist ja schon interessant, dass der Traum selber gar nirgends vorkommt. Wir wissen nur, dass sie daran gelitten hat. Aber es war ein harter Traum und es hat was mit Jesus zu tun gehabt. Es ist übrigens in der Geschichte von der Auslegung von diesem Vers ganz umstritten, von wem dieser Traum kam. Also es gibt ganz prominente Ausleger, die sagen, das war natürlich ein Traum, den Gott geschickt hat, so um das zu verhindern, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Kann sein. Es gibt aber andere genauso prominente Ausleger, die sagen, naja, es war viel eher ein Traum, den der Teufel geschickt hat, so als letzten Versuch, um diese Heilstat am Kreuz noch abzuwenden, weil er genau wusste, wie endgültig das ist. Könnte natürlich auch sein. Es ist echt reine Spekulation. Ich beteilige mich da gar nicht dran. Wir wissen es einfach nicht, was sie geträumt hat. Ja, es ist einfach, wenn man es wüsste, könnte man es vielleicht sagen. Wir wissen es aber nicht. Was wir aber wissen, ist das. Sie leidet wegen ihm und sie leidet zeitgleich mit ihm. Das ist sicher. egal was sie geträumt hat, dieses Leiden mit Jesus ist ganz zentral und ganz real. Ihr Leiden ist ein Mitleiden mit Jesus. Hat der Pilatus das eigentlich verstanden an diesem Morgen? Dass das, was die Claudia in dieser Nacht durchmachen musste, was mit dem zu tun hat, der da vor ihm steht, in Ketten, dass sie sich eben nicht auf Distanz halten hat können zu dem, was dem Jesus da passiert, dass es was mit ihr zu tun hat. Manchmal versucht man ja so ein bisschen die Geschichte von Jesus auf Distanz zu halten, so als ob das mit uns gar nichts zu tun hätte. Und das ist dann auch der Moment, wo man dann schnell dazu geführt wird, dass man dann über Gott auch urteilen kann. Das Ganze kann nicht passieren, wenn wir merken, wie die Claudia das, was da Jesus erlebt, das, was er erleidet, bis dahin, dass er ans Kreuz geht, das hat was mit dem zu tun, was ich auch erleide. Es hat was mit meinem Leben zu tun. Das steht in Verbindung zueinander. Vielleicht ist diese Verbundenheit das, was die Claudia besonders auszeichnet in dieser Nacht. Dass sie diese Verbundenheit eben spürt und deshalb leidet in dieser Nacht. Gleichzeitig, wie Jesus auch leidet. Ist interessant, dass in manchen Traditionen, wenn so ein bisschen der Weg von Claudia weiterverfolgt wird, dann wird angenommen, dass sie selber später als Christin geworden ist. Ob das so wahr ist oder nicht, weiß man nicht ganz genau. Aber diese Verbundenheit mit Jesus, die hat sie auf jeden Fall hier schon gehabt, in dieser Nacht. Zumindest darin, dass sie mit ihm gelitten hat und wegen ihm gelitten hat. Und vielleicht als zweiten Gedanke für uns heute, können wir vielleicht das auch für uns mitnehmen, dass das, was wir in unserem Leben erdulden müssen, was wir aushalten müssen, was wir an Schwerem tragen müssen, dass wir das nicht unabhängig von Gott sehen, sondern dass wir das in Verbindung mit ihm sehen. Also dass wir begreifen, das, was wir haben an Leid in dieser Welt und in unserem Leben, dass es in direkter Verbindung zu dem steht, was Jesus dort damals ausgehalten hat. Das ist eine ganz entscheidende Wende, dass er um meinetwillen da steht. So wie ich, wie die Claudia sagt, um seinetwillen habe ich gelitten, dass er so um meinetwillen gelitten hat. Dass sein Leid verbunden ist mit dem, was wir tragen müssen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir diese Verbindung sehen, dann wird das alles anders. Dann haben wir einen anderen Umgang mit dem Schweren in dieser Welt und in unserem Leben. Dann gibt es nämlich für uns auch die Hoffnung, dass Leiden überwunden wird. Und nur dann gibt es diese Hoffnung. Dann haben wir diese Hoffnung, die wir in Christus sehen, dass er der Stärkere war über alles Leiden. Natürlich, er hat sich das nicht selber erspart, er ist durch das Leid hindurchgegangen, aber er hat es eben so beseitigt, dass es zu einer Ewigkeit führt, wo kein Leid mehr sein wird. Und genau das, diese Hoffnung haben wir dann auch in dem, was wir erleben müssen. Das, was ich gerade tue, liebe Gemeinde, ist kein Versuch, irgendwie Schweres schön zu machen oder leicht zu reden. Manchmal wirft man uns das vor, dass wir versuchen, das Schwere in dieser Welt irgendwie leicht zu machen mit unserer Botschaft. Darum geht's gar nicht. Das Schwere ist schwer. Und Schwere ist auch wirklich unverständlich. Ich habe euch ja schon vorher so ein bisschen versucht, nahezubringen. Es ist wirklich, wir erleiden auch Schweres. Aber wir haben einen anderen Umgang damit, wenn wir es zusammendenken mit dem Leiden Jesu. Weil dann ist es nämlich nicht das Letzte. Dann haben wir vielleicht ein Gespür, wie es die Claudia hatte, ein Empfinden, dass uns diese Passion mitbetrifft und eben auch, dass das Leid überwunden wird. Dann können wir das nicht auf Distanz halten, was Jesus für uns getan hat. Dann dürfen wir erleben, dass er das eben für uns, um unseretwillen getan hat, um uns frei zu machen. Wenn die Claudia tatsächlich später zum Glauben gefunden hat an Jesus, dann war dieser Traum in dieser Nacht jedenfalls nicht das Letzte, was sie von Jesus gespürt hat. Dann hat sie auch erfahren, dass er als der Auferstandene ihr eine Hoffnung schenkt, die weit reicht, die Kraft gibt, die auch Schweres aushalten lässt, die durch Leidvolles durchträgt. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir das erfahren. Gerade in dem, wo wir Fragen haben oder wo es für uns unerklärlich ist oder wo wir vielleicht kurz davor sind, zu sagen, ja, dann kann Gott doch nicht gerecht sein. Genau da brauchen wir das, dass wir sagen, doch, er stellt sich zu uns ins Leiden hinein und genau darin finden wir ihn dann auch. Was auch immer die Claudia gesehen hat in dieser Nacht. Wir wissen es eben nicht. Was wir wissen ist, dass sie dran gelitten hat. Zusammen mit Jesus dran gelitten hat. Und so wirklich, wie dieses Leiden war, so real, wie dieses Leiden war, so ist eben diese Hoffnung auf die Auferstehung auch die Gewissheit, dass es eine Auferstehung gibt und ein Ende des Leides. Das ist keine Fantasie, das ist kein frommer Wunsch, das ist auch kein Traum, sondern es ist etwas, das man wirklich erfahren kann, wirklich erleben kann. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben, denn dann bleiben wir nicht in den Albträumen unserer Zeit hängen, auch wenn es jeden Tag Nachrichten gibt, die uns Schweres und Ungerechtes präsentieren, bleiben wir dann da drin nicht hängen. Dann sehen wir darüber hinaus. Dann sehen wir den, der sich zu uns hineinstellt, auch in das Leid der heutigen Tage und darüber hinaus führt. Deshalb ist die Stimme von Claudia so wertvoll für uns auch heute und so wichtig. Es ist im Getöse dieser Welt vielleicht eine leise Stimme, aber eine, die in unser Ohr kommen darf, oder ich wünsche, dass sie in deinem Ohr kommen darf, dass sie dir in Erinnerung ruft, Jesus ist der Gerechte. Auch gegen allen Anschein, er ist der Gerechte. Und er ist, das, was er erlebt, ist verbunden mit dem, was du erlebst. Genau darin liegt der Beginn von unserer Hoffnung. Amen.